Wir leben in einer Epoche, die immer digitaler wird. Welche Bedeutung haben alte Museumsobjekte in unserer Zeit und was erzählen sie über die Geschichte? Über das möchte ich im heutigen Feurobenbier reden mit Martin Sauter. Er ist Konservator und Restaurator im Historischen Museum Basel. Ganz herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch, Messi.
Mein Name ist Luca Thoma und das Feurobenbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur, deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel, sinnvoll anders.
Martin, deine Spezialisierung sind Waffen und Objekte aus Silber und anderen Edelmetallen. Du arbeitest unter anderem mit Rüstungen, Uhren und vielem mehr. Ja. Was fasziniert dich an hochwertigem historischem Material?
Oh, das ist eine umfassende Antwort eigentlich. Zum einen fasziniert mich die Machart, wie sie gemacht worden sind. Das ist zum Teil mit unglaublicher handwerklicher Fähigkeit verbunden. Die Leute haben mit einer Präzision können schaffen, die nicht von unserer Welt ist. Man muss sich nicht vorstellen, so präzise, wie wenn es ein Feinmechaniker auf eine Treibbank macht. Das ist dann in unserer Welt ein bisschen schräg. Also die haben fünf, meist können gerade stehen lassen. Aber die Vielfalt der Formen und die Ausführung mit gemessen an den Möglichkeiten, die man hatte, ist absolut faszinierend. Bei den Waffen zum Beispiel, Rüstungen, da gibt es den berühmten Helmtyp Morion, wo man immer so denkt, das ist ein spanischer Helm, das ist auch in der Schweiz gemacht, der hat einen sehr hohen Mittelkamm und auf der Seite vom Kopf zieht er relativ weit runter, deckt die Ohren und hat so einen Schirm, der gegen vorne rauf und gegen hinten rauf geht. Man kennt das eigentlich von der Papstgarde, also der Schweizer Garde beim Papst hat so einen Helm. Und da gibt es solche, die aus einem Stück geschmiedet sind. Das ist also nur ein Stück Eisen, die sind nicht oben in der Mitte zusammengenietet. Und das ist unglaublich, wie die das angekriegt haben, weil das Material ist sehr zäh. Man schmiedet Eisen eigentlich im Gliegenzustand, im Gegensatz zum Gold und Silber, wo das schmiedet man kalt. Das ist wahnsinnig schwierig, so eine starke Verformung in eine Blech rein zu schmieden, ohne dass es risst. Und auch die Harnisch Brüste, also der Vorderteil von der Harnisch, das ist sehr dickes Material, wo der geschmiedet worden ist, eben nicht gegossen. Und das ist mit einer unglaublichen handwerklichen Fähigkeit, wo man sieht, wenn jemand so routiniert schafft, oder, dann kann er auch so Zeug machen, wo heute einfach, das ist atemberaubend.
Mhm. Also grosser Respekt vor dieser Handwerkskunst sozusagen, von den Leuten, die das gemacht haben.
Absolut, ja.
Mhm. Eben, ich habe mal ein bisschen geschaut in der Sammlung vom Historischen Museum. Da kann man im Internet schon sehr viel sehen. Und da gibt es wirklich spannende Sachen, die du ja manchmal in der Hand hast. Da gibt es zum Beispiel einen Eisenhelm aus Pratteln aus dem 14. Jahrhundert, also unglaublich alt. Armbrust aus dem 16. Jahrhundert. Grundsätzlich mal, was ist das für ein Gefühl, mit so einem Objekt zu arbeiten, wenn man weiss, dass eben die Armbrust, die man in der Hand hat, dass die Jahrhunderte alt ist?
Eben, es ist... Wie vorher gesagt, das ist das Spezielle vom wie ist es gemacht. Natürlich verbirgt sich dahinter auch, wer hat es gemacht und für wer hat es gemacht. Aber so eine Armbrust ist ein wahnsinnig aufwendiges Ding. Weil die frühen Armbrüste, die haben einen Hornbogen. Das ist wirklich aus Horn, aus Kuhhorn zusammengesetzt. Das sind Hornplatten, die aufeinander geleimt worden sind. Die sind dann umwickelt mit Sehnenmaterial und haben vorne drauf auch vor allem die Zähne von einem Stiernacken. Das ist auf der Vorderseite. Und die Säule, also das Holzteil, wie bei einem Gewehr, wer das dort schafft, das ist die Säule, die ist relativ einfach gehalten. Das hat meist auch ein ziemlich einfaches Schloss. Das nimmt man eine Nuss, die man drüllen kann, und unten hat es einen Abzugstange. Das ist relativ einfach gehalten, aber der Hornbogenaufbau ist sehr aufwendig, braucht einen Haufen Klebungen und ist dann auch ein bisschen empfindlich. Der Vorteil von einer Hornbogenarmbrust ist aber, man kann die relativ gut spannen. Also es gibt all die Abbildungen, wo man so Schützen sieht, die haben einen Gürtelhaken und dann haben sie an der Armbrust jetzt tatsächlich vorne, dort wo der Pfeil dann durchgeht, so einen Eisenbügel, das nennt man Stickbügel und der sieht genau so aus und ist mit meinem Fuß drin und hat sich ein bisschen im Boden gehört, hat den Haken vom Gürtel eingehängt und ist dann so ein bisschen aufgestanden, bis die Zähne am richtigen Ort war und dann hat man die sogenannte Nuss können drüllen und das hat dann eingehängt. Dann haben sie Bolzen draufgelegt und können schiessen. Jetzt ist natürlich jedem die Geschichte von Wilhelm Tell bekannt und da muss man sagen, eine Armbrust war eine wahnsinnig teure Waffe. Das haben nur wirklich sehr vermögende Leute gehabt. Und die Armbrustmacher waren auch in einer speziellen Zunft. Das war einer der höheren handwerklichen Berufe, so wie Uhrmacher oder Goldschmied oder so. Und dann müsste man sagen, dann musste der Wilhelm Tell wirklich ein sehr, sehr wohlhabender Innerschweizer sein. Und das ist zu dieser Zeit so, so ganz wahrscheinlich. Und der Teil von der Geschichte, wo es heisst, er hätte einen zweiten Pfeil noch daneben gehabt, ist auch ein bisschen schwieriger verständlich, weil das hat ihm nichts genützt, bis er den Pfeil wieder draufgegeben hat und vor allem die Armbrust gespannt hat, hat zu viel Zeit verloren. Die hätten ihm dann schon die Meinung gesagt, bis er so weit gesehen war. Also, und der Helm, kann man auch darauf eingehen, der gehört nicht uns, das ist ein Leihgabe, den wir vom Kantonsmuseum Basel-Land haben. Und es ist ganz toll, dass wir das ausstellen dürfen. Das ist in unserer Ausstellung ein Teil, der fürs Erdbeben steht, weil die Burg, die da drin war, wo der Helm benutzt worden ist, ist an 1356 beim Erdbeben zusammengefallen und darum kann man das datieren auf genau vorher. Und der hat natürlich einen relativ schweren Schaden gehabt. Im Gesicht hat er, oder auf der Seite vom Gesicht hat er so einen Abdruck von einem Turniergrönli. Und ist auch ein bisschen deformiert, aber auf Deformation kann man nicht so genau gehen, weil es gibt ein Foto, das zeigt, dass man den mal auseinandergenommen hat und flach drückt. Darum ist Deformationen so, wie man sie heute sieht, kann man nicht so sicher sagen, dass das ursprünglich so war. Das ist ein bisschen gewagt.
Mhm. Also man merkt, du weißt eigentlich unglaublich viel über die Objekte, die du hast. Du hast sehr viel zu erzählen über die. Du würdest mich einfach grundsätzlich mal interessieren, um wie viele Objekte kümmerst du dich plus minus und weißt du über alle so viel wie jetzt über die Armbrust und den Helm?
Yes, Gott, in Zahlen habe ich keine Ahnung. Das sind, ich glaube, allein bei den Waffenwerten so mehrere Tausend waren. Also mehrere Tausend Einzelstück. Und beim Silber ist es natürlich weniger, aber mit den Uhren und den wissenschaftlichen Instrumenten, Gleitplastik, denke ich, sind es vielleicht insgesamt mit allem anderen, ich weiß nicht, grob geschätzt vielleicht 15'000 Objekte.
Also aber Tausende von Objekten, die du dir darum kümmerst. Erzähl mal ein bisschen, eben, du bist Konservator und Restaurator, ja. Was gehört da alles zu deinem Job? Wie muss man sich so den Alltag vorstellen?
Also der Name Konservator, Restaurator, muss ich vielleicht ein bisschen rausholen. Ursprünglich haben wir alle, die das gemacht haben, was ich jetzt mache, nur Restauratoren geheissen. Aber unsere Tätigkeit ist das Restaurieren, also das Wiederherstellen von einer ursprünglichen Form, von einem ursprünglichen oder ein angenommenes ursprüngliches Aussehen, ist eher selten. Wir dienen vor allem eben konservieren, das heisst erhalten. Und früher sind Konservatoren das gewesen, also die Sammlungsabteilungsleiter, die haben aber ja nicht das Objekt konserviert, sondern allenfalls das Wissen darum. Die haben, der Name hat man gewechselt bei denen, die heissen jetzt Kuratoren. Und das ist auch richtig, weil sie eine Ausstellung ja kuratieren und nicht das Objekt konservieren. Und so ist der Name jetzt bei uns konservieren. Das ist bei uns gelandet und Konservator, Restaurator trifft es eigentlich sehr viel mehr, was wir machen. Und das Erhalten ist tatsächlich das Wichtigste. Das Objekt sollte so gelagert sein oder ausgestellt sein, dass der Zerfall möglichst langsam vor sich geht. Man kann den Zerfall nicht wirklich aufhalten, aber man kann ihn bremsen. Als Beispiel Textilien oder Papier, je nach Farbe, die es drauf hat, Aquarelle oder so, die sind lichtempfindlich. Also sollte man schauen, dass so wenig wie möglich Licht drauf fällt. Jetzt bei uns in der Barfüsserkirche im Untergeschoss haben wir ganz wunderbare gotische Wirkteppiche ausgestellt und wir sind mit der Belichtungsstärke unter diesen 50 Lux, wo man immer so sagt, wir sind im Bereich von etwa 30 Lux. Das erhaltet uns die Teppich über, oder die Farbigkeit von der Teppich über sehr lange Zeit. Je weniger Lux und je weniger Beleuchtung, weil das Licht geht aus, wenn kein Besucher im Raum ist. Geht aus, es hat einen Bewegungsmelder, wenn man reingeht, geht es wieder an. Wir haben das früher schon probiert mit einem Vorhang, der dann immer zugegangen ist, aber die Kirche, dort sind sie immer ausgestellt, in der Barfüßerkirche, das ist viel zu hell, also wir haben extrem hohe Lichtwerte. Und das schadet dem Objekt langfristig. Das sind Sachen, die der Konservator wissen muss. Und seine Aufgabe ist eben der Zerfall aufhalten. Das bedeutet, dass zum Beispiel in einer Vitrine keine Schadstoffe drin sind oder im Magazin, im Depot A keine Schadstoffe und B ein entsprechendes Klima ist. Also luftfeuchte Temperatur immer in einem Rahmen, was dem Objekt am besten geht. Also auch wieder als Beispiel. Man sagt, etwa 10 Grad Temperatursteigerung ist etwa eine Verdoppelung von der chemischen Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist nicht genau, aber es ist so eine Faustregel. Wenn ich also ein Objekt lagere bei 20 Grad und dann bei 30 Grad ausstellen würde, das bedeutet, dass es in dieser Zeit halt doppelt so schnell altert wie bei 20 Grad. Also sind das Sachen, die wir versuchen einzuhalten und auch zu ergründen.
Aber das heisst, man muss ja unglaublich viel wissen im Sinne von, weil du so viele verschiedene Objekte hast, oder? Also ich nehme an, eben ein Helm braucht völlig andere Bedürfnisse als Armbrust und wiederum völlig andere Bedürfnisse ja, als ein Helm oder eben als wiederum ein modernerer Helm oder ein neuerer Helm. Wie weißt du das alles? Hast du das studiert? Ist das eine Lehre gewesen? Wie bist du zu diesem Job gekommen?
Also ich bin dazugekommen, weil das heute nicht mehr möglich ist. Ich habe ursprünglich eine Goldschmiedlehre gemacht und mein Lehrmeister hatte eine sehr, sehr grosse Waffensammlung. Und so bin ich natürlich mit den Waffen vor allem in Berührung gekommen. Und wo meine Lehre fertig war, hat man im Historischen Museum jemanden gebraucht, der sich zum Beispiel sich um die Waffen kümmert, weil die Barfüßerkirche ist in den 70er Jahren geschlossen worden. Man hat das Historische Museum, also das Gebäude müssen sanieren, weil das ist einsturzgefördert gewesen. Also die Säulen sind nicht mehr tragfähig gewesen. Und man hat also einen Gebäudeeinsturz riskiert, weil dort ist mal ein Salzlager drin gewesen und das kriegt der Sandstein an. Aber wesentlich ist, man hat geplant, die Ausstellung an 1981 wieder zu eröffnen und hat für das gebraucht, wo die Objekte konserviert, restauriert. Und so bin ich einfach vorbeigelaufen und einen Tag gefragt, hören können, ob jemand brauchen. Und dann hat es gesagt, ja, mal schauen und so. Und ich soll mich wieder melden. Und dann habe ich gefunden, ja, aber ich ging jetzt also in die Ferien. Nach der Lehre habe ich ein bisschen Geld zusammengesammelt und habe dann das auf einmal auf einen Schlag verbroten in Griechenland. Ich bin nach Griechenland gegangen mit einem Freund und wir sind erst wieder zurückgekommen, wo wir wirklich nichts mehr hatten. Und meine Mama hat mir dann eben gesagt, los, die vom Museum haben angerufen, du sollst dich sofort melden. Und bin ja dort gegangen und habe mich gemeldet und dann gesagt, ja, eben, wenn ich anfangen kann. Ich bin dann wieder ein bisschen unverschämt gewesen und dachte, ja, nein, jetzt bin ich gerade aus der Ferien zurück, jetzt komme ich auf den nächsten, ersten. Und das ist meinte der 1.6. 1980 gewesen. Und dann habe ich von dort weg gerade, also zuerst Waffen und dann hat man irgendwann gefunden, ja, aber ich sei ja eigentlich Goldschmied und ich könnte mich auch um Silber kümmern. Und dann habe ich dann bejaht und dann habe ich den Münsterschatz zum Reinigen gekriegt. Und das war eine ganz, ganz wahnsinnig tolle Aufgabe. Hm. Und heute geht es nicht mehr so. Heute macht man ein Studium. Und zwar in der Schweiz kann man zum Beispiel in Neuchâtel ein Studium machen. Die Schule war früher in La Chaux-de-Fonds. Und Neuchâtel bildet verschiedene Gang aus. Und zum einen sind es Archäologie und zum anderen ist es eben so das, was ich mache, was heute technische Objekte, technisches Kulturgut eigentlich heisst. Das umfasst eben alles, also vom Audi bis zur Ritterrüstung. Technisches Kulturgut ist eigentlich das meiste. Auch Uhren und Bilder sind natürlich auch aus, weil das ist im Weißland, das steht ein wesentlicher Stand bei. Also kommt auch dazu die Horlogerie.
Mhm. Aber es ist ja trotzdem, was du machst, etwas total Spezielles. Gibt es denn so einen Job noch, gibt es da noch ein zweites Mal in Basel? Gibt es so Vergleich? Ist das eigentlich, du schüttelst den Kopf, das ist einzigartig?
Also genau das Gleiche wie ich, gibt es nicht nochmal. Wir haben aber natürlich im Museum, wir sind mehrere Restauratoren, es hat Fachbereich Papier, Malerei, Wandmalerei, Holz. Wir haben jemanden, der auch also die Ausbildung relativ frisch gemacht hat, mit Master abgeschlossen. Wo auch sich um, also zwei sogar, die sich um Metall kümmern. Die eine macht noch moderne Materialien, das sind Kunststoff. Das ist sowieso ein ganz spezielles Ding mit dem Kunststoff. Da kommt noch etwas auf uns zu. Aber heute hat man sehr viele Spezialisierungen. Eigentlich sind die Ersten, die so eine Spezialisierung angestrebt haben, in der Zeit gesehen, Bilder und also Malerei. Und zwar Wandmalerei und tatsächlich Leinwandmalerei, Tafelmalerei. Die sind die Ersten gewesen, die ein bisschen angefangen haben. Und die anderen haben dann so ein bisschen nachgezogen. Und jetzt jede größere Uni, die etwas von sich hält, bietet auch Konservierung, Restaurierung.
Alles klar, das heisst, es ist etwas, wo doch irgendwie beliebt, also populärer wird, oder ja, wo man immer mehr sieht, wie wichtig es eigentlich ist in dem Fall.
Ja, kann man so sagen. Bei ein paar anderen Sachen ist es ganz offensichtlich, wie zum Beispiel Archivalien, Schriftgut. Hauptproblem bei den Archivalien ist, sie sind auf Papier, wo sauer wird. Das heisst, es gibt das den Holzschliffpapier, die sind oft aufgrund von der Herstellung, werden die irgendwann sauer und fangen an zu zerfallen. Und die muss man dann in eine entsprechende Umgebung bringen, wo basisch ist, dass das wieder neutral wird. Das ist etwas, was man wahrscheinlich immer wieder holen muss. Und das sind grosse Mengen. Also sämtliche Staatsarchive haben das Problem. Also, ist ein grosses Problem. Es ist ein bisschen Frust für die Papierrestauratoren, weil das ist eigentlich nicht der langweiligste Teil der Arbeit. Also,
man kann sich auch nicht immer auswählen, was man schafft. Ja. Hey, jetzt wissen wir ein bisschen, was du so im Alltag machst. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit dir noch ein bisschen mehr in die Objektwelt eintauchen, die du jeden Tag damit zu tun hast. Ihr habt natürlich eben sehr alte Objekte im Historischen Museum, was auch nachliegt. Ihr habt aber auch Objekte, die zum Beispiel schwierige Geschichten erzählen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, ihr habt auch einen SS-Dolch in der Sammlung, also Waffen aus der Nazi-Zeit. Die ist damals einem Schweizer Grenzkommandant in die Hände gefallen, habe ich gelesen. Da wäre meine Frage einfach, was lösen solche Objekte bei dir aus? Ist das das Gleiche, wenn man sie in der Hand hat, wie wenn man so eine alte Armbrust hat? Oder ja, ist man sich dessen bewusst, dass das irgendwie aus einer anderen Zeit kommt, dass das irgendwie einfach problematisch ist, so etwas?
Das ist noch eine schwierige Frage, weil eigentlich stand ich dem Objekt gegenüber ziemlich neutral da. Das hat auch wieder mit dem Beruf an sich zu tun. Eigentlich sollte man jedes Objekt gleich werten. Oder halt eben nicht werten, das ist eine Standpunktfrage. Ich kann nicht sagen, dass mir das immer gelingt. Also ein Münsterschatzobjekt ist halt gleichwohl ein Münsterschatzobjekt. Und so ein Nazi-Dolch ist grundsätzlich mal auch ein Objekt. Aber es hat eine Geschichte dahinter. Und das ist schon etwas, wo einem dann manchmal ein bisschen, wie zum Beispiel das Richtschwert. Das ist ein Werkzeug, das man extra gemacht hat, um jemanden zu enthaupten. Und das muss ich vielleicht betonen, enthaupten ist dort die absolut mildeste und netteste Art von der Hinrichtung. Also das ist eben nur eigentlich dem Adel vorbehalten oder wenn jemand die mildeste Tat vollbracht hat.
Also du bist nicht ertränkt worden oder geviertelt oder gerädert oder was auch sonst
immer. Oder so. Also ja, die haben sich sehr, sehr üble Todesarten ausgedacht. Und insofern ist das eigentlich etwas, es ist ein Werkzeug zum Töten. Und zwar wirklich ein Werkzeug. Es gibt bei diesen Schwertern zwei Typen. Es gibt das sogenannte Richtschwert, wo das Werkzeug ist vom Scharfrichter. Das ist meist sehr einfach und keine Verzierungen drauf. Und dann gibt es das sogenannte Gerichtsschwert. Das ist ein Symbolschwert, weil während der Einrichtung musste quasi der Staat, also die dortige Form von der Regierung, musste den Rechtsanspruch bzw. den Beweis erbringen, dass sie sind die die Macht haben, um Überleben und Tod zu richten. Nun ist also ein Weibel in der Regel dabei gestanden und der hat ein Schwert in der Hand gehabt, das aber nicht ein Werkzeug war, also, sondern das hat Symbol drauf gehabt und fein geht die Text, ist irgendwie drauf gestanden, so sinngemäß, Gott soll der Sünder schützen oder im Vergehen oder irgend so etwas. Und dann hat es auch Abbildungen, das ist meist Maria drauf und manchmal auch ein Galgen. Und das ist dann ein bisschen gurlig, wie so ein Werkzeug, das zum Köpfen ist, ein Galgen drauf hat. Ganz einfach, weil es kein Werkzeug ist, sondern es ist ein Symbol. Hm. Und die Zeichnungen, die drauf sind, sind auch lesbar, wenn die Klinge gegen oben ist. Also wenn die Spitze, die aber nicht vorhanden ist, die sind immer oben wie abgeschliffen. Also das Ende ist nie eine Spitze, sondern immer ein Stumpf. Also wenn der Griff gegen unten, sagen wir es so, der Griff gegen unten geht, dann kann man das Symbol lesen. Und das ist bei normalen Schwert eigentlich nicht, das ist umgekehrt. Mhm.
Du hast gesagt, du probierst die Objekte, die du hast, eben möglichst wertneutral zu betrachten oder eben als Objekt. Und vielleicht auch, das hat deine Aufgabe ist, die Geschichte ein Stück weit auch auszublenden oder dass sie zumindest deine tägliche Arbeit beeinflussen sollte. Du hütest aber auch den Silberschatz von den drei Gleibasler Ehrengesellschaften. Das sind bis zu 400 Jahre alte Objekte. Darunter sind Becher, Meisterkränze, die Meisterbrücke. Du bist aber auch selber Mitglied bei einer Ehrengesellschaft. Was bedeutet dir das, als Mitglied von einer Ehrengesellschaft auf diesen Schatz dürfen, aufzupassen?
Das ist natürlich etwas Besonderes, weil als Restaurator, Konservator, lenkt man so Objekte nie an. Immer mit Handschuhen, weil Handschweiß ist korrosiv. Also wird das nie angelenkt. Zünft und Gesellschaften dienen aber ihre wertvollsten Objekte im Museum als Depositum übergeben, also als Leihgabe. Wir können das ausstellen. Jetzt haben wir natürlich mehr, als nur ausgestellt ist, und wir haben zum Teil auch neue Sachen. Das ist also spannend, dass das noch weiterlebt und genau das weiterlebt. Das ist die Form von Tradition, wo ich etwas ganz toll finde. Wir haben all die Objekte, die unsere Urgroßväter Händler machen, und die werden immer noch benutzt. Und die werden auch zum Teil sehr, sehr geschätzt. Also die werden als Wertobjekte angeschaut, aber auch die Handlung wird als Wertobjekte angeschaut. Das heisst, der Becher, der Aufnahmebecher wird immer noch benutzt, um eine Aufnahme zu machen, obwohl er vor 17 hast du mich gesehen ist. Also die Tradition lebt weiter. Und das finde ich etwas ganz Tolles. Also eine gelebte Tradition, die weitergelebt werden kann mit so zum Teil wahnsinnig bedeutenden Objekten. Bei den 3E haben wir das, sind vor allem die sogenannten Meisterbecher, wo die Ältesten darstellen, und der Meisterkranz. Zum Meisterkranz muss ich vielleicht sagen, es gibt ganze Haufen, die dann immer von der Krone reden. Aber das geht nicht, das ist ein Kranz, weil eine Krone ist natürlich nur vorgesehen für den Adel. Und die Zünfte sind natürlich nicht Adel, sondern das ist ein bürgerlicher, also ein handwerklicher oder auch Handelsverbindungen, Berufsverbindungen. Und da ist der Adel nicht vertreten gewesen. Und die Zünfte kommen auch in einer Zeit auf, wo es dann mit dem Adel so langsam untergeht. Die sind so 1240 bis 60 sind die allermeisten Zünfte gegründet worden. Und mit dem Meisterkranz haben sie den ersten Böter angefangen. Ich meine, dieser ab 1800 fangen die ersten Meisterkranz an. Und haben auch in einer relativ kurzen Zeit haben alle einen machen lassen. Der von den Hausgenossen, wo die Goldschmiede dabei sind, der imitiert tatsächlich ein bisschen Krone. Und er hat sogar drauf etwas wie Edelstein. Aber die sind aus Silber gemacht und die sind gelüstert gesehen. Lüster ist ein farbiger Lack. Und auf einem polierten, vergoldeten Untergrund sieht das mit diesem farbigen Lack ein bisschen aus wie ein echter Stein. Also heute sieht man von dieser Farbe fast nichts mehr, aber man sieht, dass es drauf ist. Und der erste Kranz ist noch so Anlehnung an das Ursprung. Ursprünglich sind die nämlich die Meisterkranz aus immergrünem Hütchen, das KI-Feuer oder sonst etwas gewesen, oder Lorbeer oder so, also aus immergrün wird das gemacht. Oder ist das jeweils geflochten worden? Und die haben dann angefangen mit Silber, zum Teil vergoldet. Bei den Rehblüten zum Beispiel ist es wirklich ein Kranz, der Reben darstellt, also mit Trauben und Rebblättern, also kleinen, aber es ist wirklich gerade sichtbar. Bei den Schmieden und ich meine, bei den Spinnwettern ist es wirklich ein Kranz, der an Blumen erinnert. Und natürlich beim Schlüssel ist es wirklich, das sieht aus wie ein Kranz.
Wenn wir jetzt nochmal über den Silberschatz von der 3E reden, das ist ja ganz, ganz speziell, die Objekte, die sind ja nicht, du hast es angesprochen, die sind nicht die ganze Zeit über in der Sammlung, also im Regal, in der Schublade, sondern die kommen einmal im Jahr raus, die werden noch im Griffenmehl benutzt. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie läuft das ab und wie garantiert du und auch die 3E dafür, dass die Objekte, dass denen nichts passiert, die sind ja Millionen wert.
Eben, ich selber kann da gar nicht garantieren, weil das ist dann nicht mit meiner Hand. Also das wird, je nach Zunft der Gesellschaft, wird es abgeholt oder man lässt es abholen. Und dann ist es in der Verantwortung von der Zunft, die halt die Aufgabe vom Silberchef hat. Und wird dort zwischengelagert und wird so schnell als möglich wieder zurückgebracht. Die sind alle wahnsinnig froh, wenn das wieder im Museum ist. So ein Sicherheitsding. Man hat Schäden gehabt, das hat es gegeben, das kann man nicht vermeiden. Es ist mal ein Meisterbecher von einer unbekannten Gesellschaft oder Zunft ist einmal vom Meister gerade frisch befüllt worden und weil ihn jemand angesprochen hat, hat er wohl eine Antwort gegeben und dort bei der Becher wollte auf den Tisch stellen. Jetzt ist er aber zu weit weg vom Tisch gewesen und hat der Becher trotzdem sein gelassen. Resultat, der Becher war ein bisschen arg deformiert gewesen und ist nicht von allein gestanden. Und noch Teile abgebrochen. Also das bringt man dann ins Museum und sagt, wir haben da Probleme und dann wird das gemacht. Eine Zunft hat einmal einen Verkehrsunfall gehabt unterwegs. Es ist völlig schuldlos. In einem Kreisverkehr hat jemand die Vortrittsregeln kurzzeitig vergessen und ist in das Auto rein, wo das Objekt drin war. Und bei einem ist einmal das Trinkgefäß aus dem Behältnis rausgeflogen, wo er ins Tram wollte steigen. Das kann passieren. Und es passiert jetzt relativ wenig. Ich mache jetzt das schon, die Zunftausleihe, rund 40 Jahre. Und ich glaube, das sind die einzigen Fälle gewesen, die ich jetzt aufzähle.
Aber gibst du da manchmal auch noch, sag mal, wie so eine To-Do-or-Not-To-Do-Liste mit, was man alles so sollte machen? Also stell mal vor, wenn man jetzt gerade Dinge Pommes gegessen hat, sollte man vielleicht nicht gerade den Meisterbecher anlängen, zum Beispiel, oder dass man vielleicht vorher Handwaschen tut, oder weißt du, einfach so, ich sag mal, so ein paar Faustregeln, die im Umgang wichtig sind.
Schon, ja, aber eben das Hauptding ist immer, nicht anlängen mit bloßen Fingern. Was aber gar nicht nützt, weil die legen es eigentlich immer alle mit bloßen Fingern an. Es werden die Becher auch gebraucht für die Aufnahme. Das heisst, neue Zunftbrüder und jetzt Brüder und Schwestern, die aufgenommen werden, dürfen aus dem Trinkgefäß trinken. Und dazu haben sie natürlich in ihren Händen und sie schwitzen, wenn sie das machen. Das ist ganz normal. Für mich also der einzige Moment gewesen, wo ich der Meisterbecher mit blutigen Fingern in der Hand hatte, ist bei der Aufnahme auf der Bühne oben gesehen. Sonst
ist das einzige Mal in deinem Leben gesehen, wo du generell, aber auch generell so ein altes Objekt mit blutigen Händen angelangt hast? Oder ist das?
Nein, in der Lehre habe ich manchmal auch so ein Objekt gehabt. Und dort haben wir das nicht mit Händchen, sondern das ist mit blutigen Fingern angelangt worden. Und dann hat man nachher noch halt bei Eisen nachher mit Öl nachgerieben und so. Also ja, nie einen gerosteten Fingernagel gesehen, Fingerabdruck gesehen, aber bei Museumsobjekten kommt das sehr wohl vor. Also da sieht man manchmal irgendwelche Hand- oder Fingerabdrücke eingerostet. Oder auf Silber- und Objekt aus Kupferlegierungen sieht man noch einen Fingerabdruck, wo den Krien korrodiert sind, aber man sieht wirklich den Abdruck. Also theoretisch könnte man dann feststellen, von wem man ist, aber das ist ein
Moment. Du hast angesprochen, du bist eben, wie du auch selber Teil von einer Ehrengesellschaft bist und dich um den Schatz kannst, auch kümmern. Ich glaube, das ist etwas total etwas auch Wertvolles für dich und findest es total schön, diese Form von Tradition. Jetzt ist es so, dass das sind ja alles Objekte, wo irgendwie die Geschichte von unserer Stadt und von unserer Region erzählen oder irgendein Puzzlestück von diesem Mosaik, von dieser Geschichte sind. Was hast du das Gefühl, was hast du bei deiner Arbeit über die Geschichte von Basel gelernt?
Also natürlich sehr tiefen Einblick, aber das ist sehr relativ mit dem tiefen Einblick. Es sind nur kleine Aspekte. Also eben, es sind Zeitaspekte, die man mitkriegt und von dort auch nur wieder einen kleinen Aspekt. Also ich würde sagen, meine Kenntnisse sind nach wie vor sehr bescheiden und ich wüsste gern viel mehr. Aber wie soll ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, meine Dateien sind voll. Wenn etwas Neues reinkommt, fliegt etwas alles raus. Und das Alte, was ich weiss, würde ich eigentlich auch nicht unbedingt verlieren. Also, so, aber es ist wirklich nur ein kleiner Aspekt, den man mitkriegt. Immer wieder so, Man kriegt eben über die Leute etwas mit. Zum Beispiel, dass in den Zünften sind ja meist Handwerker gewesen, oder halt Handel. Die Herrenzünfte waren vorwiegend Leute aus dem Handel gewesen. Aber so ein Zunftmitglied hat eigentlich nur auf der Zunftstube Silbergefäß gesehen und angehängt und allenfalls können benutzen. Daheim hat er das nicht gehabt. Daheim hat er Ton gehabt oder allenfalls Holz. Oder wenn es ihm finanziell besser gegangen ist, hat er vielleicht Zinn gehabt. Aber Silber, das haben sich die allerwenigsten können leisten. Und so eine Zunftstube war sehr luxuriös eingerichtet. Also mit so einem barocken Buffet, wo ein grosses Möbel ist mit ganz wenig Platz drin. Also so eigentlich ganz spezielle Sachen. Also sie haben spezielle Gläser gehabt. Also das ist der Luxus, den der Handwerker können erleben konnte. Ebenso wie in einer Kirche hat es einen Kirchenschatz gegeben. In Münster hat es einen Münsterschatz gegeben. Aber das hat man nicht von nahem gesehen, sondern in einer normalen katholischen Kirche hat es immer den Lettner, der öffentliche Teil der Kirche vom klösterlichen Teil abtrennt. Und im Lettner hat es in der Regel ein grosses Gitter und dort hinten dran ist der grosse Altar. Und dort drauf ist zu der höchsten Viertig der Münsterschatz präsentiert worden. Und sonst hat man das gar nicht gesehen, das war eingeschlossen. Das heisst, an dieser Viertig hat man das durch das Gitter durch gesehen. Und dann allenfalls bei einer Prozession, die meistens an diesen Tagen abgehalten worden ist, ist das durch die Stadt getragen worden. Und dann hat man vielleicht näher gesehen, vielleicht mit Glück 2-3 Meter nebendran war man gesehen. Aber viel näher hat man das nie gesehen. Also, dass wir jetzt Objekte in einer Vitrine sehen, auch bei den Zünften, ist für einen Menschen aus der dortigen Zeit wäre das unglaublich. Also, wir sind wirklich dran. Wir können es fast anlangen, oder eben jetzt. Die Zunftbrüder und Schwestern können es wirklich anlegen. Das ist also ein Riesenwandel. Und das ist etwas, was ich natürlich mitgekriegt habe in meiner Tätigkeit.
Mhm. Das heisst, du lernst eben, so wie du es erzählt hast, du lernst auch etwas darüber, wie die Menschen gelebt haben in einer anderen Zeit. Oder wie so ein bisschen ihr Alltag aussieht durch eben das Studium von diesen Objekten. Und ich habe mich eben schon auch gefragt, wie wichtig sind so Objekte denn auch für uns als Gesellschaft und für uns als Baslerinnen und Basler. Man kann ja überspitzt gesagt auch einfach ein Buch über die Geschichte von Basel lesen. Wieso braucht es eben zum Beispiel so ein Buffet oder so ein Richtschwert oder so eine Armbrust? Was gibt uns das, um mehr erfahren über unsere Geschichte?
Also, eigentlich kann ich da nur von mir reden. Mir gibt es mehr, wenn ich es sehe und kann erspüren, wie tief ist das, wie hoch ist es, was hat es für eine Materialität, was hat es für eine Farbe, was hat es für eine Oberfläche, ist es glatt, ist es rauch, ist es rund, ist es eckig, was hat man in dieser Zeit für Formen gelebt, oder das bei den Goldschmieden zum Beispiel Modelle über mehrere Generationen verwendet worden sind, dass man halt immer noch gotische Modelle gehabt hat, obwohl die Gotik eigentlich schon vorbei war. Und dass man mit dem kein Problem gehabt hat, wenn man jemanden zitiert oder kopiert. Das war kein Ding gewesen. Der Wandel ist an Objekt ablesbar. Und das war mit dem reinen Lesen von einem Text für mich gar nicht spürbar. Ich tue den Text auch schneller überlesen und ich denke, wenn ich so rumlos, dass das bei ganz vielen ist, man macht halt Textnachrichten, man schreibt wahnsinnig schnell, kurz, man liest auch nicht mehr so gern so lange Text und nimmt das alles auf. Und wenn ich dann so rumlose Leute, die irgendwie für eine Prüfung lehren und so wahnsinnig viel lesen, oder dass ihnen dann nur das reduziert bleibt, was sie für Prüfung brauchen. Und dann nachher ist das eigentlich weg. Und darum ist das Beschreiben das eine, aber das Sehen, es kann rundherum laufen, das Wohnen von der Größe, wo einem die alles nicht geben kann. Also das ist der für mich wesentliche Teil vom Ausstellen, vom Berieren, vom Sehen. Also Berieren nicht wirklich, dass ich mit der Hand anlänge, sondern dass ich halt dran bin. Ich kann es in der Vitrine anschauen und oder auch ein Bild, wenn ich direkt dran bin, sehe ich, ja, da hat es ja Mohlspuren drauf, da hat es Pinselspuren drauf, oder? Das ist wie angeworfen beim Handwerk. Da hat jemand mit ungeheuren Routinen etwas mit leichter Hand angeworfen, eine Zeichnung oder auch ein Goldschmiedeprodukt. Und das kann ich im Text alles nicht erspüren.
Mhm. Du hast es angesprochen, wir leben ja in einer Zeit, wo ein wahnsinniges Tempo hat, ja. Wo auch in Zeiten von der Digitalisierung, wo man eben sich viel auch mit Wissenshäppchen auseinandersetzt, wo man ja, wo vieles auch virtuell ist und wo man es nicht mehr einfach kann anlängen und wo vielleicht auch ein gewisses Verständnis für den Stellenwert von solchen Objekten schwindet. Also ich glaube kaum, wenn ich jetzt viele Leute auf der Strasse anhaue und sie frage, ob sie eine Vorstellung davon haben, wie wichtig der Basler Münsterschatz für die historische Entwicklung von dieser Stadt war, dass sie das wissen. Aber würdest du sagen, es ist trotzdem, also dass der Respekt vor dem historischen Objekt, oder dass man sich berührt fühlt von so einem historischen Objekt, dass das wie zeitlos ist?
Es war vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber es hat sicher einen langen Atem, sagen wir mal so. Das wird sicher sehr lang gehen. Eigentlich könnte man sagen, die Geschichte zeigt uns, dass es wirklich sehr, sehr lang andauernd ist. Sonst würde nicht im Orient ältere Sachen als der jetzige aktuelle Glaube zerstört, um zu beweisen, dass es nichts Älteres gibt. Also, wie soll ich sagen, die Figuren von Abu Simbel, die man gesprengt hat, nicht von Abu Simbel, pardon, sondern in Afghanistan, die grossen Steinfiguren hat man dort gesprengt, um zu beweisen, dass es vorher nichts gegeben hat.
Also vor dem Islam,
ja,
sozusagen.
Aber mit der Sprengung hat man eigentlich bewiesen, dass es sehr wohl gegeben hat. Man hat es ja gesprengt. Also, und dann sieht man, wie viel Zeit das hat und wie wesentlich das eigentlich ist für eine Aussage über eine Kultur. Und wir würden eigentlich quasi, wenn ein Teil von unseren Wurzeln negieren, wenn wir so Sachen, wenn wir das verlieren, wenn wir den Bezug dazu verlieren. Man kann nicht ja sagen, was sind heute Wurzeln, aber man merkt, dass die Leute so eine, unabhängig von der Herkunft, von der Kultur oder von der Bildung, so ein Heimatgefühl. Und das ist nicht nur mit dem Ort, sondern auch mit dem Sein verbunden. Also ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass wir mehr brauchen als nur Papier und Smartphone und schnell, sondern wir müssen auch eine Ruhe haben, einen Bezug und ein Wissen, wo wir herkommen. Hm. Aber vielleicht ändert sich das auch.
Ja, aber ich finde es spannend, du hast die Dimension angesprochen, eben, dass ein Objekt halt dass wie so eine Zeitstrahl wie weitergeht von diesem Objekt aus und dass wir immer etwas, dass wir auch etwas lernen über das, wo auch eine Art, wo vielleicht auch in verschiedenen Zeiten gültig ist. Aber gleichzeitig habe ich manchmal auch das Gefühl, es verändert sich ja, wenn wir die Objekte anschauen. Oder? Also ich kann sagen, dort, wo ich durch die Sammlung gestöbert habe bei euch, habe ich so eine Kindergasmaske aus Arlesheim gefunden, aus dem Jahr 1939. Und ich habe schon das Gefühl, wenn ich die jetzt vor 5 Jahren angeschaut hätte, hätte ich vielleicht ein distanziertes Verhältnis zu dem Objekt gehabt, wie jetzt seit 2022 und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und plötzlich wieder die Kriegsthematik und vielleicht auch Kinder, die involviert sind, es hat mich wie extrem berührt. Aber ich weiß nicht, ob das immer der Fall gewesen wäre. Vielleicht jetzt auch etwas mit meiner Lebenslage zu tun, etc. Also weißt du, wie verändert, wie viel sagen die Objekte dann auch wieder über die Zeit aus, wo sie angeschaut werden? Oder über die Leute, die sie anschauen?
Ja, das ist schon so. Das ist immer so eine Wechselwirkung. Also, ein bisschen weit ausgeholt, ein Beispiel. 1933 hat man ein Basler Zeughaus abgerissen und hat dort Universitätsgebäude angestellt. Das war ein Petersplatz. Das war das grösste bürgerliche Zeughaus der Welt. Das ist 1933 passiert. Ich bin ganz fest überzeugt davon, dass man das 1941 nicht mehr gemacht hat, sondern gesagt hat, nein, auf keinen Fall, das ist das grösste Zeug. Wieso sollen wir das müssen wir behalten, das müssen wir uns daran erinnern. Das ist so ein Zeitding. Das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man zeitabhängig sich entscheidet, man will etwas nicht mehr. Annimmt man, wenn man es dann zerstört, den nachfolgenden Generationen die Möglichkeit weg, darüber zu urteilen. Und B, ist man sich seiner Zeitabhängigkeit nicht bewusst. Man entscheidet das aufgrund von irgendetwas. Und gerade die Sachen, die Kriegs, Erinnerungsobjekt. Eben Kindergasmaske. Also, das ist ja für uns eine Zeit lang, wir sind in der friedlichsten Zeit gewesen, die es gegeben hat. Also, ich bin 1959 geboren, der Krieg ist alles weiter weg gewesen. Und ich habe eigentlich wahrscheinlich die schönste Zeit gehabt, zum Arbeiten. Es war wirklich Frieden gewesen. Und jetzt plötzlich merkt man, der Frieden ist vielleicht gar nicht so sicher. Und dann werden so Objekte plötzlich wieder für sich wahrgenommen als Zeigefinger von der Geschichte. Denk das. Hm. Wir haben das mal gebraucht und es kann sein, dass wir das wieder mal brauchen. Also sicher nicht heute Morgen, aber das Risiko ist halt immer noch da.
Ja, aber es ist ja auch, also gerade du, die ja mit Waffen beschäftigst, oder? Dass ich glaube, eben in den 80er Jahren haben vielleicht so eine Hellebarde trotzdem oder eine Armbrust, hat man trotzdem, wie das Töten und Sterben vielleicht weiter weg war. Hat das weniger mit einem gemacht, oder? Hat weniger auch,
ja. Ja, es war halt wirklich nur eine Hellebarde gewesen. Also einfach ein Objekt, und zwar ein Objekt, das irgendetwas darstellt, das man eigentlich gar nicht will. Also ich mache mich entsinnen, wo das Historische Museum um Kredit ersucht hat für die neue Ausstellung in der Barfüsserkirche, wo man den annehmen, 2011 meinte ich, 12, haben die neu eröffnet, hat es Text von Politikern gegeben, dass sie sich keine waffenstrotzende Ausstellung mehr wünschen. Und sehr häufig ist die Meinung da, wir sind in Basel, das ist eine Humanistenstadt. Das sind alles friedliche Bürger gewesen. Das stimmt zum Teil, aber zum Teil eben auch nicht. Also wenn man dann sieht, was das Zeug aus, wie gross das war und noch der Inhalt, also Basel die größten Ausgaben von der heutigen Schweiz gemacht hat für Artillerie, die modernste Artillerie hatte, als erste eine Artillerie hatte überhaupt, dass sie Waffenarsenal hatten, wo unerklärbar grösser war als zum Beispiel Zürich. Also wir sind wirklich eine waffenstrotzende Stadt gewesen. Also bewaffnet bis es sehen und haben das aber nicht aktiv genutzt. Also Basel hat keine aktive Eroberungspolitik gehabt, wie zum Beispiel Kanton Bern oder Zürich, die immer wieder mehr haben wollen. Basel ist wahrscheinlich aufgrund von seiner Lage, also mit seiner Umgebung da, mit dem badischen Elsass, so gut gestanden, dass sie das gar nicht nötig haben, aber sie wollen sich verteidigen können, falls es nötig war. Und haben für das wahnsinnig viel ausgegeben. Also wir können das heute sehen anhand von den Zahlen und allem, aber sonst nicht mehr. Also im Museum haben wir es tatsächlich ungefähr nicht ausgestellt. Und das Zeughaus kommt so als wie soll ich sagen, als ganz fieses Objekt nicht vor. Obwohl es genauso zu unserer Stadtgeschichte gehört wie der Humanismus. Also das ist jetzt auch so ein Zeitgeist, wird im Moment 10, 20, 30 Jahre kann das vielleicht wieder anders sein.
Mhm. Ja, interessant. Eben, vielleicht in 10 Jahren können wir es völlig anders beurteilen. Okay. Nach einem neuen Blick auf die Armbrust von Wilhelm Tell, auch noch eine neue Perspektive auf die Basler Geschichte. Ich könnte noch ewig weiterreden, Martin, aber mit dem Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Schluss kommen. Es ist ja so, du wirst bald pensioniert. Darum meine letzte Frage, was machst du denn in deiner Freizeit? Machst du noch etwas völlig anderes oder sammelst du denn selber alte Objekte?
Sammeln ist leider nicht wirklich möglich, weil ich habe meinen Geschmack so verdorben mit tollen Objekten, dass ich mir das gar nicht leisten könnte, was ich gerne hätte. Aber nein, ich werde noch wahrscheinlich einen Tag einfach so im Museum arbeiten. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Und also ein bisschen von dem kann ich mir jetzt zurückgeben, wo ich die letzten 44 Jahre dort an guter Zeit gehabt habe. Und ich habe schon ein paar Projekte, ja. Also ich tue nebenan, mache ich noch Musikinstrumente, weil also ich tue drum und pfeife. Würde aber gerne noch eins dazu lernen, ein anderes Melodieinstrument. Würde gerne noch eine Sprache lernen, würde gerne noch fahren. Also ich habe noch ganz viel vor und ich bin ganz sicher, dass es überhaupt nicht langweilig wird.
Ganz, ganz viele schöne Pläne und wer weiß, vielleicht schenkt das Historische Museum ja noch alten Helm zur Pensionierung. Holz anlängen. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch, Martin. Spannend war.
Hast du mir Freude gesagt? Dankeschön auch, merci.
Das war es. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Ausgaben vom Feurobenbier überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns, schreibt uns, empfehlt uns Gäste, unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Für Oberbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.